Egal, ob du eher der Typ Bikini und Liegestuhl am Pool bist, der Typ Gummistiefel und Zelt am Festival oder der Typ Sommerkleidli und Grillparty im Garten. Bei Ackermann findest du alles für deinen Sommer. Egal bei welchem Wetter. Jetzt mit dem Code 18112 20% Rabatt auf Mode und Wohnen. Mehr Informationen findest du auf www.ackermann.ch.
Heute bei «Apropos» ein tödliches Hilfssystem im Gazastreifen. Während Israel und der Iran eine Waffenruhe vereinbart haben, ist der Krieg im Gazastreifen unvermindert weitergegangen. Zwischen Trümmer und weitgehend abgeschnitten von der Außenwelt kämpfen dort rund 2 Millionen Zivilistinnen und Zivilisten ums alltägliche Überleben, also um einen sicheren Ort, medizinische Versorgung, um Essen oder Trinken. Seit gut 4 Wochen gibt es ein neues Verteilsystem für humanitäre Hilfsgüter unter israelischer und amerikanischer Kontrolle, betrieben von der sogenannten Gaza Humanitarian Foundation. Seither kommt es immer wieder zu chaotischen Szenen und zu Gewalt. Über 400 Menschen sind laut der UN rund um die Essensausgaben erschossen worden. Und vor kurzem hat die israelische Regierung angekündigt, Hilfsgüter wieder zu stoppen. Was ist da los? Inwiefern ist humanitäre Hilfe in diesem Krieg zu einem Mittel geworden, um den Gegner politisch unter Druck zu setzen? Und welche Rolle könnten die USA und Europa in dieser Situation übernehmen? Über das reden wir heute in einer neuen Folge vom Podcast «Apropos», vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Bernd Dörries. Er ist Nahost-Korrespondent für die «Süddeutsche Zeitung» und der «Tagi» und stationiert in Beirut. Hallo Bernd.
Hallo.
Bernd, für ein paar Tage hat die Welt auf den Iran geschaut, wo Israel und die USA die Atomanlagen angegriffen haben. Wir haben auch in diesem Podcast darüber berichtet. Währenddessen sind ja im Gazastreifen, wo Israel gegen Hamas kämpft, die Kämpfe unvermindert weitergegangen. In welcher Situation befinden wir uns dort?
Wir befinden uns in einer Situation, die sich in den vergangenen 20 Monaten eigentlich kaum verändert hat. Es vergehen kaum eine Woche, in der Israel nicht neue Offensiven ankündigt, in der Israel die Zivilbevölkerung nicht aufruft, bestimmte Abschnitte und Gebiete des Gazastreifens zu verlassen. So ist es am Sonntag auch wieder geschehen. Da wurden zehntausende Bewohner des Ostens von Gaza City aufgefordert, sich an die Küste zu bewegen. Israel hat angekündigt, dass es wieder eine massive Offensive fliegen wird, dass Panzer eingesetzt werden und natürlich auch Bodentruppen. Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Palästinenser haben sich auf die Flucht machen müssen. Manche zum zweiten, dritten, vierten, fünften Mal. Sie haben Kinder dabei. Sie stehen wieder einmal vor dem Nichts. Sie stehen vor einer Situation, in der sie nicht wissen, wo sie am nächsten Tag etwas zu essen bekommen für ihre Kinder, geschweige denn Medikamente oder ein Dach über den Kopf. Mhm.
Hat sich denn an dem etwas verändert während deiner Angriff im Iran?
Da hat sich nichts verändert. Die Angriffe wurden massiv weiter betrieben von Israel. Das Einzige, was sich vielleicht verändert hat, ist, dass die Welt nicht mehr so genau hingeschaut hat. Dass die Welt geguckt hat, was in Iran passiert, was die Gegenschläge des Iran in Israel verursacht haben. Und Gaza wurde in diesen Tagen vergessen.
Jetzt hast du ja gesagt, dass wieder eine neue Offensive angekündigt worden ist. Vor kurzem hat die israelische Armee auch neue Evakuierungsbefehle für Gaza-Stadt, also im Norden vom Gazastreifen, angeordnet. 1,5 Jahre nach dem 7. Oktober und nachdem über 56'000 Menschen im Gazastreifen ums Leben gekommen sind, scheint mir die Befreiung von diesen 20 noch lebenden israelischen Geiseln nicht näher gekommen zu sein. Was ist aktuell der Plan der israelischen Streitkräfte?
Offiziell sagt die Armee und sagt die Regierung natürlich, das Ziel sei die totale Zerstörung der Hamas und die Befreiung der noch verbliebenen 20 lebenden Geiseln und der sterblichen Überreste von ungefähr 30 weiteren Geiseln, die sich noch in Gaza befinden. In der Realität widersprechen sich diese beiden Kriegsziele natürlich. Die Geiseln lassen sich nur sehr schwer militärisch durch Sonderkommandos von Israel befreien. Das ist bisher nur ganz selten geglückt. Viel öfter ist leider passiert, dass Geiseln auch bei israelischen Angriffen ums Leben gekommen sind. Das militärische Ziel der Israelis ist nicht mehr klar zu erkennen. Viele Beobachter und auch Kritiker Israels sagen, es gehe jetzt mittlerweile eigentlich nur noch um die vollständige Zerstörung Gazas, um Vorbereitung, die palästinensische Bevölkerung zu vertreiben.
Wir haben über das auch schon in einer früheren Folge einmal geredet. Die können wir auch gerne nochmal im Beschreib zu dieser Episode verlinken. Klar ist, die humanitäre Situation für die palästinensische Zivilbevölkerung, du hast es erwähnt, die ist desolat. Kannst du uns die aktuelle Lage umschreiben?
Ich habe gestern mit mehreren Palästinensern im Gazastreifen telefoniert, soweit dass das schwache Internet überhaupt ermöglicht hat. Wir haben viele Textnachrichten ausgetauscht. Ich habe mich mit Ahmed unterhalten, einem Palästinenser, der hat 4 Kinder, 2 10-jährige Zwillinge, einen 9-jährigen Sohn und eine 4-jährige Tochter. Und er erzählte mir, wie seine Kinder immer dünner werden und sagte, die sind eigentlich nur noch Skelette. Er weiß nicht mehr, was er machen soll. Er hat mir dann erzählt, dass er eigentlich täglich den ganzen Tag damit verbringt, zu versuchen, Nahrung für seine Kinder zu bekommen. Wenn er Glück hat, bekommt er mal eine Dose Linsen. Vielleicht bekommt er mal irgendwo ein bisschen Brot, wenn eine Bäckerei Strom hat und auch Mehl, um überhaupt zu backen. Ahmed ist wie viele Palästinenser völlig verzweifelt, weil sie keinen Ausweg aus der desolaten Lage sehen, in der sie sind, weil viele internationale Organisationen die Hilfe eingestellt haben, weil Israel kaum noch Hilfe nach Gaza hineinlässt.
Eben, man hat die Nahrungsmittelknappheit, man hat auch die medizinische Grundversorgung, die eigentlich nicht mehr existent ist. Lebensmittel und auch andere Hilfsgüter, die werden ja seit gutem Monat nicht mehr über etablierte Hilfsorganisationen verteilt, sondern über ein neues Verteilsystem, initiiert von Israel und unter der Aufsicht von der amerikanischen Stiftung Gaza Humanitarian Foundation, kurz GHF. Was ist das für eine Organisation?
Also seit Ende Mai darf wieder Hilfe nach Gaza hinein, zumindest Lebensmittel. Ein kleiner Teil dieser Lebensmittel kommt auf Lastern, die dann auch UN-Organisationen erreichen und die wenigen privaten Hilfsorganisationen, die noch in Gaza tätig ist. Der allergrößte Teil aber soll über den Gaza Humanitarian Fund verteilt werden. Das ist eine Organisation, die sich selber eine Stiftung nennt, wobei Stiftung jetzt hier vielleicht etwas irreführend ist. Da geht es nicht so sehr um wohltätige Zwecke, das ist eher ein juristisches Konstrukt. Diese Stiftung wiederum stellt Subunternehmen an. Die Subunternehmen werden damit beauftragt, in Gaza die Hilfe zu verteilen. Das geschieht unter Mithilfe von Söldnern, unter ehemaligen US Marines, unter ehemaligen britischen Soldaten, die vor Ort die Hilfszentren bewachen. Die GHF wurde erst vor wenigen Wochen gegründet. Die Finanzierung ist lange unklar geblieben. Die GHF hat lange behauptet, sie würde 100 Millionen Dollar von einem europäischen Land bekommen, hat das aber nie spezifiziert. Mittlerweile ist klar, dass die GHF das meiste Geld von der US-Regierung bekommt. Angekündigt waren 20 Hilfszentren über den ganzen Gazastreifen verteilt. Bis heute gibt es nur 4 davon. 3 davon befinden sich im Süden, 1 befindet sich in der Mitte. Das heißt, für viele Palästinenser ist es eigentlich fast unmöglich, für diejenigen insbesondere, die eigentlich die Hilfe bräuchten, die Alten und die Schwachen, so weite Strecken zurückzulegen. Ich habe gestern mit Palästinensern gesprochen, die sagen, sie müssten 18 Kilometer zu Fuß laufen, um dieses Hilfszentrum überhaupt erst zu erreichen. Wenn sie dort ankommen an diesen Hilfszentren, spielen sich chaotische Szenen ab. Die Zentren sind oft nur für 1, 2 oder 3 Stunden geöffnet. Das ein Zentrum im Süden, von dem mir ein Palästinenser berichtet hat, macht ungefähr um 2 Uhr morgens für 1 oder 2 Stunden auf. Davor versammeln sich da Tausende, wenn nicht Zehntausende Palästinenser um dieses Zentrum herum. Dann öffnet das Zentrum, dann rennen alle gleichzeitig los. Gleichzeitig beginnt die israelische Armee, so berichteten Zeugen mir, damit auf Palästinenser zu schießen, die aus ihrer Sicht von den vorgegebenen Routen abgewichen sind, die entweder zu nah an die Armee herangekommen sind. Das heißt, es nur ganz wenige Palästinenser schaffen es überhaupt, eines der Hilfspakete zu bekommen an diese Ausgabestellen. Und alle berichten mir, ja, sie stehen eigentlich vor der Entscheidung zu verhungern oder erschossen zu werden.
Über über die Schüsse auch auf Zivilistinnen und Zivilisten, über die möchte ich nachher gerne gerade noch mit dir reden. Aber um das noch mal ein bisschen besser zu verstehen, das neue Verteilsystem, du hast es gesagt, das ist ja gefolgt auf eine 11-wöchige Blockade von Hilfslieferungen in Gazastreifen. Warum hat man das damals eingeführt?
Der Krieg in Gaza begann ja mit dem Terror der Hamas am 7. Oktober. Da wurden 1200 Menschen in Israel ermordet und mehr als 200 als Geiseln genommen. Daraufhin rückte die israelische Armee in Gaza ein und riegelte auch gleichzeitig den Gazastreifen ab. Erstmal für einige Wochen. Danach wurde wieder Hilfe zugelassen. Internationale Organisationen sagten immer, es sei viel zu wenig Hilfe, die nach Gaza kommt. Die israelische Regierung sagte schon relativ früh in dem Konflikt, sie möchte verhindern, dass die Hilfe in die Hände der Hamas gelangt. Israelische Politiker sagen immer wieder, die Hamas würde sich hauptsächlich dadurch finanzieren mittlerweile, dass sie eben Hilfe stiehlt und auf dem Schwarzmarkt weiterverkauft. Internationale Organisationen sagen, es gäbe keinerlei Belege dafür, dass dies in dem Ausmaß geschieht, wie die Israelis das behaupten.
Okay.
Die Israelis sagen dennoch, dass sie den internationalen Organisationen nicht mehr trauen und eben ihren eigenen Hilfsmechanismus aufstellen wollen, um sicherzustellen, dass die Hamas diese Hilfe nicht mehr bekommt.
Gibt es denn Anhaltspunkte dafür, dass systematisch Hilfsgüter abgezweigt werden oder nicht bei der Zivilbevölkerung ankommen?
Es gibt natürlich in Gaza einen völligen Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung. Es gibt ja nicht nur die Hamas, es gibt kriminelle Banden, es gibt Beduinenstämme, die natürlich auch Hilfstransporte überfallen. Und es gibt natürlich auch eine riesige Menge verzweifelter Menschen, die hungrig sind, die an den Ausgabestellen nichts bekommen haben, die keine internationalen Organisationen haben, die eine Suppenküche betreiben. Und die fangen mittlerweile natürlich auch an, Hilfstransporte zu plündern, weil sie so verzweifelt sind. Ich habe heute Morgen noch mit der Teamleiterin von Save the Children in Gaza telefoniert, Rachel Cummings. Die sagte mir, es seien mittlerweile eigentlich fast apokalyptische Zustände. Es gibt keine Polizei mehr, es gibt niemanden mehr, der kontrolliert, wer eigentlich was bekommt. Und wenn Israel behauptet, sie würde durch diesen neuen Hilfsmechanismus GHF sicherstellen, dass die Hamas keine Hilfe mehr bekommt, dann ist das aus ihrer Sicht auch falsch, weil aus ihrer Sicht, also von der Teamleiterin von Save the Children, der bisherige Verteilmechanismus durch internationale Organisationen zumindest sichergestellt hätte, dass die Schwächsten und die Ärmsten die Hilfe bekommen. Da wurden Namenslisten geführt, da wurde dann auch in Stichproben versucht festzustellen, wo die Hilfe, die verteilt worden ist, dann tatsächlich gelandet ist, ob sie bei denen gelandet ist, wo sie landen sollte. Mittlerweile, sagt sie, ist es eigentlich nur noch ein System, in dem der Stärkere gewinnt. Der GHF führt keinerlei Namenslisten, die überlegt sich nicht, wann wer wo Hilfe bekommen sollte, sondern da finden sich jeden Morgen Zehntausende Menschen zusammen, die dann, wenn der Startschuss fällt, alle auf dieses Hilfszentrum losrennen. Und sie sagte, das wäre eigentlich ein Survival of the Fittest, bei dem man nun gar nicht mehr kontrollieren kann, wer dort was bekommt. Und Frau Cummings sagte mir auch, dass wenn sie auf den Märkten in Gaza herumläuft, dass sie dann viele Waren auf dem Schwarzmarkt sieht, die eigentlich von der GHF gerade erst verteilt worden waren.
Eine Frage, die ja immer wieder diskutiert worden ist, inwiefern steckt denn hinter der Einführung von dem System auch ein politisches Kalkül in dem Krieg, sozusagen als Druckmittel, wo man einsetzen kann?
Es gibt natürlich internationale Organisationen und Kritiker dieses Systems, die Israel vorwerfen, Hunger als Waffe zu benutzen, die sagen, sie wollen den Gazastreifen aushungern, bis eben die Hamas sich auf Druck der eigenen Bevölkerung ergibt. Und dann gibt es natürlich auch noch den Punkt, dass bisher erst 4 Hilfszentren existieren, 3 im Süden und eins in der Mitte. Und damit wird natürlich die Zivilbevölkerung auch quasi gezwungen, sich immer näher an diese Hilfszentren zu bewegen, was natürlich dazu führt, dass der Großteil der Einwohner von Gaza mittlerweile auf einer sehr geringen Fläche konzentriert ist.
Klar ist eben die Folge davon, du hast es schon angesprochen, für die hungernde Zivilbevölkerung ist nicht nur der Weg zu diesen Verteilzentren durch das Kriegsgebiet natürlich sehr gefährlich, sondern immer wieder kommt es auch zu Schüssen rund um die Verteilzentren herum und über 400 Personen gestorben sind. Was weiss man über die Hintergründe von diesen Schüssen auf unbewaffnete Personen?
Ja, also klar ist, dass es zu Schusswechseln kommt in der Umgebung dieser Ausgabestellen. Es gibt Videos, es gibt Zeugenaussagen, es gibt viele internationale Medien, die in den vergangenen Wochen detailliert dargelegt haben, warum die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass Israel diese Schüsse abgibt. Es gibt in dieser Gegend keine anderen bewaffneten Gruppierungen. Die israelische Zeitung Haaretz hat jetzt in einer großen Recherche auch nochmal mit vielen Reservisten und aktiven Soldaten gesprochen, die an diesen Zentren aktiv waren. Ich kann hier einen Soldaten zitieren in dieser Recherche, der sagt, es ist ein Killing Field. Andere sagen, es gäbe auch durchaus den Befehl von Kommandeuren, auf Zivilisten zu schießen. Also die Kollegen der israelischen Zeitung haben herausgefunden, dass die Schüsse nach ihren Recherchen so eine Art Crowd-Management sind, um eben die Menschenmassen von einem Ort zum anderen zu bewegen. Ich zitiere da einmal aus diesem Artikel. Nach Angaben von Offizieren und Soldaten, die ihren Dienst in den Gebieten taten, schießen die israelischen Soldaten auf Menschen, die vor den Öffnungszeitungen ankommen, um sie daran zu hindern, sich zu nähern. Oder sie schießen nach Schließung der Zentren, um sie wieder zu vertreiben. Und es gibt dann natürlich zahlreiche Soldaten in diesem Artikel, die sagen, dass diese Praxis natürlich nicht mit den moralischen und ethischen Regeln vereinbar ist, die sich die Armee eigentlich selber gesetzt hat.
Die Recherche von der israelischen Zeitung Haaretz, die beruft sich ja eben auf Quellen aus der israelischen Armee. Was hat die Recherche ausgelöst?
Die israelische Regierung hat das anfangs komplett verneint. Die Armee hat gesagt, ihnen legen keine Berichte vor, dass dort Menschen ums Leben kommen. Wenig später hat man die Aussagen ein bisschen verändert und hat gesagt, ja, da hätte es vielleicht Zwischenfälle gegeben, weil sich, Zitat, Verdächtige den israelischen Truppen genähert hätten. Man habe Warnschüsse in die Luft abgegeben. GHF hat bisher rundherum verneint, dass es in ihren Zentren zu Toten gekommen ist, was faktisch auch wahrscheinlich stimmt, weil diese Schusswechsel und die Toten sich eben im Außenbereich der Zentren abgespielt haben, dort, wo die Menschen darauf warten, in die Zentren hineingelassen zu werden.
Auch in einem Krieg gelten ja völkerrechtliche Spielregeln. Wie ist der Umgang mit humanitärer Hilfe unter dem Gesichtspunkt zu beurteilen?
Na, die Diskussion führen wir jetzt eigentlich ja schon, solange es diesen Krieg gibt. Im Januar 2024, also vor anderthalb Jahren, hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag Israel juristisch verbindlich dazu aufgefordert, mehr humanitäre Hilfe nach Gaza hineinzulassen. Seitdem warnen die UN, seitdem kritisieren die UN, seitdem kritisieren auch viele Regierungen, dass dies viel zu wenig bisher passiert ist. Konsequenzen gab es bisher leider noch keine.
Bernd, jetzt hat die israelische Regierung in der letzten Woche auch angekündigt, wieder Hilfslieferungen zu stoppen. Das erinnert eben am März, wo es eine 11-wöchige Blockade gegeben hat von humanitären Hilfsgütern. Was ist der Hintergrund von dem neuesten drohenden Stopp?
Die israelische Regierung hat angekündigt, Hilfslieferungen in den Norden des Gazastreifens auszusetzen. Grund dafür waren Videos, die in Israel großes Aufsehen erregt haben, wo man bewaffnete Banden sieht, die auf Lastwagen mit Hilfsgütern stehen oder sitzen, bei denen es so aussieht, als würden sie diese Lastwagen quasi kapern. In Israel geht man davon aus, dass es sich da um Hamas-Kämpfe handelt. Ich habe mit Hilfsorganisationen und auch mit Palästinensern gesprochen. Die sagen wiederum, die Lastwagen seien von einem Verband der Stämme durch den Gazastreifen geleitet worden zu Hilfszentren internationaler Organisationen. Diese Beduinenstämme hätten sich zu dieser Maßnahme entschlossen, weil es eben einen völligen Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung gibt, weil viel Hilfe gestohlen wird von kriminellen Banden oder auch von Bedürftigen. Wer da nun recht hat, lässt sich leider nicht nachprüfen, unabhängig, weil Israel seit 20 Monaten keine internationalen Journalisten unbegleitet in den Gazastreifen lässt.
Und ist das jetzt sozusagen nur in Anführungs- und Schlusszeichen eine Drohung? Oder wie sicher ist es, dass so eine erneute Blockade wieder in Kraft tritt? Und wenn das eintritt, was würde das in dieser Situation, die wir in diesem Podcast besprochen haben, bedeuten?
Das weiß man nicht. Das weiß vielleicht selbst die israelische Regierung nicht. Man kann natürlich sagen, jeder weitere Tag, an dem zu wenig Hilfe nach Gaza kommt, hat natürlich enorme Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung. Ich habe mit Hilfsorganisationen gesprochen, die sagten, dass vor allem junge Mütter mit ihren Neugeborenen in verzweifelte Situationen sind, weil sie unterernährt sind, weil sie durch die Unterernährung keine Brustmilch mehr haben und es gleichzeitig auf dem Markt keine Formula mehr gibt, also kein Pulver zur Milchherstellung.
International wird die Regierung von Benjamin Netanyahu gerade wegen dieser humanitären Lage im Gazastreifen ja harsch kritisiert. Du hast es gesagt, zum Beispiel auch von vielen europäischen Staatschefs und Chefinnen. Wo steht denn die grösste Militärmacht, die USA, im Moment?
Grundsätzlich kann man sagen, dass Donald Trump ja immer behauptet hat, er sei ein Präsident, der Frieden schafft und keine neuen Kriege beginnt. Jetzt ist er von dieser Linie abgewichen, indem er auch die Atomanlagen in Iran angegriffen hat. Es gibt Leute in Washington, die sagen, dass er in diesen Tagen sehr darauf drängt, dass Israel und die Hamas zu einem Friedensschluss kommen, dass der Krieg in Gaza beendet wird, damit man sich dann auch wieder der ganzen Region widmen kann. Sein Traum ist ja, dass Saudi-Arabien und andere arabische Länder den sogenannten Abraham's Accords beitreten, dass sie also ihr Verhältnis zu Israel normalisieren. Für diese Länder gibt es aber bisher überhaupt keinen Grund, das zu tun, da Israel in so vielen Regionen Krieg führt. Das ist ja nicht nur der Gazastreifen, das ist ja auch das Westjordanland, das ist Syrien, das ist Libanon, das sind die Angriffe gegen Iran, die jetzt gerade nicht mehr stattfinden, aber auch die Angriffe gegen die Houthis.
Du hast es gesagt, eben der Donald Trump drängt eigentlich auf so eine Waffenruhe zwischen Hamas und Israel. Er hat auch angekündigt, dass die könnte kommen, diese Woche, allerdings ohne genaueres zu sagen. Bisher sind ja jegliche Versuche für so eine Einigung gescheitert, auch weil die Positionen von der Hamas und Israel unvereinbar sind. Was fordert Israel und was fordert Hamas, um überhaupt über so eine Waffenruhe nachzudenken?
Die Positionen sind eigentlich seit Monaten unverändert. Die israelische Regierung von Benjamin Netanyahu hat sich als klares Kriegsziel gesetzt, die totale Zerstörung der Hamas, also deren Kapitulation, die Abgabe der Waffen und den Abzug aus dem Gazastreifen. Nur unter dieser Bedingung, sagt Netanyahu, kann man den Krieg wenden. Die Hamas rückt von ihrer Position auch nicht ab. Für sie ist die Abgabe der Waffen eine rote Linie. Das werde sie niemals tun, sagt die Hamas. Und die Geiseln, die noch 20 verbliebenen lebenden Geiseln, werde sie auch nur freilassen, wenn Israel aus dem Gazastreifen abzieht und dauerhaft den Krieg beendet. An diesen Positionen gibt es eigentlich in den vergangenen Tagen auch keine sichtbare Veränderung. Von daher ist die Frage, wie Trump es gelingen mag, da die beiden Parteien aufeinander zuzubewegen.
Gibt es denn Anzeichen dafür, wie es doch noch zu so einer Waffenruhe könnte kommen?
Es gibt Beobachter in Israel, die sagen, für Benjamin Netanyahu, wenn er den Krieg wirklich beenden wollte, wäre es jetzt eine ganz gute Möglichkeit. Er hat mit dem Angriff auf den Iran Stärke bewiesen. Er hat wahrscheinlich den größten Triumph seiner Amtszeit gefeiert. Bisher musste er immer auf seine rechtsextremen Koalitionspartner Rücksicht nehmen, die strikt dagegen waren, den Krieg in Gaza zu beenden. Das heißt, ein Friedensschluss hätte auch gleichzeitig das Ende der Koalition bedeutet. Jetzt gibt es Beobachter in Israel, die vermuten, dass Netanyahu vielleicht überlegt, Neuwahlen auszurufen und dann kurz vor diesen Neuwahlen den Krieg in Gaza zu beenden und eben mit diesem Erfolg dann in einen neuen Umgang zu gehen, der für ihn vielleicht erfolgreich sein könnte.
Jetzt haben wir ja viel über die Rolle der USA geredet. Welche Rolle könnte eigentlich Europa in dieser Situation spielen, abgesehen von diesen verbalen Verurteilungen?
Die europäischen Länder hatten ja lange einen sehr guten Ruf in der arabischen Welt, waren lange als Vermittler auch tätig. Das hat sich natürlich sehr geändert mit der vorbehaltlosen Unterstützung des israelischen Gegenangriffs, der dann ja immer mehr zu einem Krieg gegen den gesamten Gazastreifen wurde. Von daher haben die Europäer bei den arabischen Staaten viel an Ansehen verloren. Deren Wort wird kaum noch gehört. Also ihre Vermittlerposition ist eigentlich auch nicht mehr sehr gefragt. Die Frage ist natürlich, ob europäische Länder mehr Druck auf Israel ausüben könnten, ob sie sich vielleicht einmal dazu bewegen, nicht nur zu mahnen, dass sich die humanitäre Lage im Gazastreifen ändern sollte, sondern eben auch zu Konsequenzen greifen, dass Deutschland zum Beispiel sagt, man liefert keine Waffen mehr, weil man ja Gefahr läuft, dass mit diesen Waffen oder auch Kriegsgütern wie Getriebe für Panzer auch dazu beigetragen wird, dass Menschen, die auf Hilfe warten, in Gaza angegriffen und getötet werden.
Danke vielmals für die Einordnung, Bernd.
Gerne.
über die europäische Position in diesem Konflikt und auch über die Rolle des Bundesrats. Über das findet man bei uns natürlich eine breite Berichterstattung auf der Webseite und in der App, ebenso über die aktuelle Lage im Gazastreifen. Wir verlinken ein paar ausgewählte Beiträge auch noch im Beschreib zu dieser Episode. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit dem Nahost-Korrespondent Bernd Dörries. Und die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.